willkommen zur vierten Ausgabe des FFM 365 Podcasts. Schön, dass wir wieder da sind. An meiner Seite zum Glück der JKE.
Moin.
Hallo. Die Jenny.
Hallo.
Und der Lukas.
Hallo.
So, heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Ich rück mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Und zwar, in einigen Wochen ist es soweit, die Kommunalwahl in Hessen, aber für uns jetzt speziell interessant natürlich in Frankfurt. Wir haben am 6. März, also soweit, wir haben insgesamt 20 Listen zur Auswahl, 985 Kandidaten, Kandidatinnen, die gewählt werden können. Und wir können persönlich jetzt für den Stimmzettel der Stadtverordnetenversammlung 93 Stimmen vergeben. Schon mal eine ganze Menge. Und was können wir denn diesmal machen? Kumulieren und panaschieren. Wisst ihr denn alle, was es ist?
Keine Ahnung.
Ich hab mir das Video angeschaut, aber ich brauchte ungefähr dreimal, bis ich es dann einigermaßen halbwegs verstanden habe.
Mhm. Es ist
ich habe es noch nicht richtig verstanden.
Ja.
Nicht,
deswegen, genau. Ja. Sagen wir mal so, ich habe es auch mir angeschaut. Also das Video habe ich mir nicht angeschaut, aber ich habe es durchgelesen. Und ich habe das Gefühl, ich habe es verstanden, aber ich fühle mich nicht sicher genug, um es wirklich anzuwenden, weil ich Angst hatte, ich mache es falsch und dann ist es ungültig. Also irgendwie so das Gefühl, so ja, das habe ich jetzt richtig verstanden und ich bin mir ganz sicher, dass ich es verstanden habe,
ja. Kann
ich nicht.
Ja, also für alle Leute, die im Endeffekt Angst haben, die machen halt einfach ein Kreuzchen bei der Liste und dann ist ja die Sache gegessen.
Aber ist das die Absicht dann, dass sie dann extra, dass die Parteien sich dann darauf einstellen, dass die meisten Leute aus Angst oder aus Unwissenheit oder weil sie keinen Bock auf dieses Chaos haben,
ja,
das einfach nur ein Kreuz machen, also dass die Parteien von vornherein darauf einstellen?
Da gehe ich schon von aus. Also ich würde schon sagen, dass es bei vielen so ist und viele Parteien werben ja damit. Kein Stress, gebt uns einfach ein Kreuzchen, dann ist für euch der Käse gegessen. Ne? Ich persönlich muss aber sagen, kumulieren und panaschieren. Kumulieren ist ja im Endeffekt, dass du einer Person zum Beispiel mehrere Stimmen geben kannst, bis zu drei Stimmen für eine Person. Und verpanaschieren, du kannst also auch mehreren Personen aus unterschiedlichen Parteien Stimmen geben. Du hast ja insgesamt 93. Ne?
Ich bräuchte mir jetzt einen Explain-Bear.
Ja, du bräuchtest jetzt vielleicht einen Explain-Bear, der dir das ganz gut erklärt. Was ich im Endeffekt ganz interessant finde, ist, es gibt ja vielleicht Parteien, die ich grundsätzlich ganz interessant finde. Ne?
Ja.
Aber auch in diesen betreffenden Parteien sind vielleicht Leute, die ich nicht so cool finde. Und was halt toll ist, dass ich die Parteien dass ich die Personen rausstreichen kann und im Zweifel trotzdem eine Liste angeben könnte, dann würden die ganzen anderen von der Partei würden die Stimmen bekommen, aber die Person, die ich rausgeäxt
habe. Aber weißt du, was ich total unlogisch finde? Warum kannst du nicht mehr als eine Liste wählen, wenn du denn tatsächlich auch aus verschiedenen Parteien einzelne Personen wählen kannst?
Ja.
Warum könnte ich nicht sagen, ich wähle jetzt einfach zwei Parteien und gebe denen halt meine Stimme? Ich müsste dann vielleicht da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wahrscheinlich 50-50 sein oder irgendwie nach irgendeiner Regel noch gemacht werden. Aber ich kann auf der einen Seite, wenn ich alle 93 Stimmen einzeln vergebe, kann ich da irgendwie aus jeder Partei jemanden wählen.
Ja.
Aber bei Listen darf ich halt nur eine wählen. Das finde ich irgendwie total unlogisch.
Ja, also das ist definitiv so. Da wird es uns ein bisschen schwieriger gemacht, wirklich halt zu variieren. Das wäre natürlich eine Option, wenn du sagst, okay, du nimmst von beiden Parteien so die Hälfte der Mitglieder mit und kannst dann trotzdem beide Parteien wählen, wäre eine Option. Aber da musst du dann wirklich den harten Weg gehen und alle 93 Kreuzchen einzeln machen.
Bei zwei verschiedenen Parteien, wenn ich die wähle.
Theoretisch bei zwei verschiedenen Parteien.
Und was ich auch unlogisch finde, ist, warum kann ich jemandem drei Stimmen geben, aber ich kann nicht jemand dreimal streichen? Warum ist einmal streichen sozusagen nur möglich?
Aber warum solltest du dreimal streichen?
Na, wenn ich jemanden überhaupt nicht habe. Ja, aber ich kann ihn auch dreimal wählen.
Nee, ja, aber wenn du ihn einmal streichst, ist er für alle Stimmen weg.
Ja, genau, aber das ist ja sozusagen einmal streichen, ist ja eine Stimme und ein Kreuzchen ist eine Stimme. Mhm. Aber ich kann jemandem eine Stimme geben und vielleicht gibt also ich verstehe, dass es so ist, aber ich verstehe irgendwie die Logik nicht. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, wie jemand diese Zettel dann auswerten soll.
Auswertung, wir haben uns den Zettel jetzt hier mal hingestellt, beziehungsweise aufgebahrt. Ja. Sind ja in der letzten Zeit bei Twitter schon unglaublich viele Bilder rumgegangen von Leuten, die sich mit ihren Stimmzetteln abgelichtet haben. Das kann man so stehen, wie man will. Aber das ist natürlich eine gemeine Größe. Wie groß ist es ungefähr? Sind 1,30 Meter, 1,50
Meter? 1,50 Meter sollte es sein.
1,50 Meter, Das ist natürlich schon eine Menge. Wie gesagt, wir haben 20 Listen. Und wenn wir uns die Listen mal genau angucken, da sind ja übrigens einige Exoten dabei, aber auch so zumindest 5 bis 6 Parteien, die rechts von der CDU sind. Ne? Nochmal.
Ja. Wenn es ganz genau nimmt, auf dem Zettel sind alle Parteien rechts von der CDU, weil sie die erste Partei ist auf dem Blatt.
Aber ja, okay. Ja, genau. Ja,
zum Glück ist es ja nicht so. Ja, das stimmt.
Also das ist schon irgendwo auch, sag ich mal, erstaunlich, vielleicht in einer gewissen Weise bedrückend. Du hast natürlich dann die Bürger für Frankfurt. Da kennen wir ja alles rund um Heidi Munds Mann. Übrigens hat Heidi Munds Mann den Namen von ihr ja angenommen. Er hieß ja früher gar nicht Mund. Ja, er hat sich nur, hat nur ihren Nachnamen angenommen. Dann hast du die Republikaner.
Wer ist das?
Hä? Matthias Mund heißt der Typ.
Was macht
er? Er ist ein evangelikaler christlicher Fundamentalist auf jeden Fall.
Freak.
Ja, auf jeden Fall.
Vollberufliche Christenfreak.
Ja, hat ja mittlerweile auch keinen Job mehr, den hat er nach diesen Demonstrationen, die er hier in Frankfurt gestartet hat, auch irgendwann verloren.
Was waren das für Demos?
Naja, es waren die Demos von Heidi Mund, Pegida-ähnliche Demonstrationen für die Rettung des christlichen Abendlandes, wo aber alle dementsprechend eskaliert sind, ne? Weil sie sich nicht mehr auf demokratische Werte besinnt haben, sondern einfach nur ausgedeckt. Ne? Gut, dann hast du, wie gesagt, die Republikaner, du hast die NPD. Das wundert mich übrigens, ich habe gestern mal ein bisschen recherchiert und die letzten Tage und habe einfach mal durchgeguckt, kennt man die Leute eigentlich, die sich hier zur Wahl stellen. Ne? Ansonsten kennt man die ganzen Leute alle gar nicht. Also die haben auch keine öffentlichen Profile und so weiter und so fort. Insofern wundere ich mich, dass die im Endeffekt überhaupt die es überhaupt geschafft haben, für so eine Liste zugelassen zu werden.
Habt ihr eigentlich viele von den Parteien so mal wahrgenommen jetzt auch im Wahlkampf? Ich meine, man sieht zu einigen Parteien natürlich sieht man die Wahlplakate und dann man stand und so. Aber ich habe so ganz viele darauf entdeckt, die habe ich auch schon mal gehört. Zum Beispiel die Europaliste für Frankfurt, die 11, die habe ich schon mal gehört. Ich habe die nie gesehen. Manche scheinen ja auch online irgendwie gar nicht zu sehen. Das ist eigentlich mal sowas gut, Graue Panther kennt man dann. Aber dann gibt es noch so ein paar andere. Also dieses Ich bin ein Frankfurter, noch nie öffentlich irgendwo wahrgenommen oder gesehen. Ich kenne auch keinen von den Namen. Und dann gab es noch so ein paar andere Sachen halt irgendwie.
Die neuen Liberalen.
Ja, die neuen Liberalen sind jetzt aufgetaucht. Die, ich glaube sogar den Kandidaten, der hier aushängt, den hat man schon mal bei einer anderen Partei vorher gesehen, aber bin ich mir nicht ganz sicher.
Der Fiehmann, oder?
aber es gibt halt so ein paar, die sind jetzt, entweder man sieht die sozusagen draußen neu als Plakate und wundert sich, oder man sieht sie auf dem Stimmzettel und fragt sich, wer sind die eigentlich? Also
ja. Also der Kandidat jetzt Bezug nimmt auf die neue Liberale, ne?
Ja.
Der Kandidat, der Christian Bethke. Ne?
War der bei den Piraten früher?
Ja, das ist gut möglich. Ich glaube, der war bei dem, als sie die neue Liberale gegründet haben, das haben die, glaube ich, ursprünglich in Hamburg gemacht, also auf jeden Fall in Norddeutschland.
Ja.
Und das war natürlich als Alternative zur FDP.
Ja.
Haben sie sich gegründet. Und aber da ist selbst, also ich habe mir die neue Liberale mal ein bisschen genauer angeguckt, und da sagt selbst der Parteienforscher Oskar Niedermeyer, dass die neue Liberale im Endeffekt nicht in eine neue Kerbe schlägt, obwohl sie neue Liberale sind. Es gibt dem eigentlich keine Chance, dass sie sich als Partei etablieren können. Sie machen es trotzdem, weil anscheinend es viele Leute gibt, die früher bei der FDP waren und sich mit dem aktuellen Kurs nicht so zufrieden finden oder so. Aber ich glaube, trotz der Tatsache, dass ich habe ja den Frankfurt wählt gemacht und da waren die relativ weit oben.
Diesen Valo.
Genau, den Valo
mal. Das wollte ich nämlich auch gerade ansprechen. Habt ihr das mal gemacht?
Ja.
Weil, also ich weiß nicht, entweder ich bin irgendwie zu blöd, aber ich fand, der war sehr unglücklich formuliert. Weil du hast zwar, also es geht ja ausgehend von einer These und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was waren die Antwortmöglichkeiten, wie hießen die? Dafür, dagegen? Nee, irgendwie sowas. Und das war bei manchen Fragen aber nicht treffend.
Ja.
Also, und ich habe mir jetzt nur so gedacht, so, wenn jemand vielleicht nicht ganz so, wie heißt das immer so schön, bildungsnah ist, und die Formulierung von einer doch recht komplexen Frage, also gerade zum Beispiel diese eine Frage, die, glaube ich, auf Twitter rumging, war ja irgendwie mit dem, da ging es auch dann um Wohnen, genau, und dann ist halt irgendwie genau Stimme dafür und Stimme dagegen. Aber manchmal ist es nicht so Stimme dafür oder dagegen, sondern es ist eine These, die man glaubt oder nicht glaubt. Also ich fand einfach, dass diese Antwortmöglichkeiten mit diesem Daumen nicht immer so leicht, also wenn man das schnell liest, nicht so leicht zuzuordnen war, ob man jetzt positiv oder negativ das beurteilt sozusagen. Und ich fand das einfach insgesamt so ein bisschen schlecht. Und ich muss sagen, bei der Bundestagswahl fand ich den besser, weil der differenzierte die Antwortmöglichkeiten gegeben hat. Manchmal war das so, da bin ich dafür oder da bin ich dagegen oder das glaube ich auch und das nicht, weil das so eine Mischung war aus politischen Ideen, die umgesetzt werden sollen und manchmal aber auch so eine These im Sinne von, glaube ich, dass das stimmt. Also ist dann Zusammenhang zwischen weiß ich, Armut und irgendwas anderem oder sowas. Und dann sage ich ja, aber wenn dann die Antwort ist, stimme dafür, bin ich dafür, dass das, was da steht, wahr ist? Nein, sondern.
Aber das ist jetzt auch ein anderer Anbieter, ne? Und das andere ist ja.
Ja,
auch,
klar, aber
ein, der andere Punkt ist ja der, dass ich glaube, diese Aufgabe dieses Frankfurt Wähle ist nicht, den Leuten eine Empfehlung zu geben, sondern den Trend, also A, den Leuten einen Trend vorzugeben, wo es hingehen könnte, und B, sie überhaupt mit diesen Themen erstmal in Berührung zu setzen, weil viele befassen sich ja gar nicht mit diesen ganzen Themen und diese ganze Problematik. Und für die ist das zum ersten Mal ein Einstieg in diese ganze Fragestellung, die es beantworten gibt, ja.
Das verstehe ich, aber ich finde, teilweise war es mir dann zu suggestiv, gerade wenn du jemanden, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, ranführst und dann hast du so eine These wie, also ich glaube, gerade bei dem Wohnraum, ich weiß nicht, man müsste mal die Fragen nochmal alle angucken, da gab es irgendwie so eine These, dass ich also dieses und jenes hängt irgendwie zusammen und dann ist halt die Antwortmöglichkeiten sind, stimme dafür und stimme dagegen. Aber die Antwort wäre so, ja, das ist eine These, und ich glaube, dass die wahr ist. Da ist irgendwie ein Zusammenhang zwischen den beiden Punkten. Aber wenn ich sage, ich stimme dafür, ist das für mich so ein Endorsement. Dann sage ich ja, das finde ich gut. Ja, das ist ja dieser Daumen auch.
Ja.
Während das nicht so ist, sondern ich glaube, das ist eine These. Und deshalb zum Beispiel steht eine bestimmte Partei dahinter, die das auch glaubt und das angehen möchte. Nur wenn meine Antwortmöglichkeit sich auf die Wahrheit der These beschränkt, kannst du meine politische Orientierung nicht.
Ich glaube, du siehst das viel so wissenschaftlich. Die meisten Leute wollen einfach nur ja oder nein sagen oder ist mir egal. Das ist, glaube ich, so die Aussage dahinter.
Ja
ich aber, ich finde das halt, gut, vielleicht bin ich ja zu wissenschaftlich, aber genau das finde ich halt problematisch, weil ich finde, das sollte eindeutig sein. Das sollte aber halt.
Du bist auch nicht die Zielgruppe für diese Webseite. Weil das steht ja hier, Initiator ist der Frankfurter Jugendring, was eine Zielgruppe des Frankfurter Jugendrings ist.
Ja, wobei Zielgruppe des Frankfurter Jugendrings ist zu begrenzt, weil ich denke, Frankfurt wählt ist für uns erstmal ein großer Vorteil. Denn das gab es ja in den letzten Jahren eigentlich gar nicht. Also dieses Produkt, das ist ja jetzt eine Neuheit. Ne? Und da ist es schon mal cool, dass du es nicht nur auf Bundesebene hast, sondern mittlerweile sogar auf Landes- und sogar auf kommunaler Ebene, dass du einfach den Wahlomat machen kannst. Ich glaube, das ist ein Ergebnis daraus, dass du in den letzten Jahren gesehen hast, viele richten sich danach. Ne? Und der Frankfurter Jugendring war jetzt, glaube ich, wirklich die Institution, die das hauptsächlich gemacht hat. Aber das bezieht sich nicht nur auf Jugendliche, sondern das ist für Leute allen Alters, die vielleicht unentschlossen sind und schauen, wo passen ihre
Körperpositionen. Also, genau, ich brauche ja zum Beispiel kein Tool, um zu wissen, wen ich wählen will.
Ja.
Und ihr habt das ja alle gemacht. Kam denn das raus, was ihr erwartet habt?
Ja, größtenteils schon, aber. Hier, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil das hat mich wirklich ein bisschen verwirrt. Und die Frage, das ging sogar auf Twitter rum. These 2. Ein Mietpreisstopp für Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften trägt nicht dazu bei, dass Wohnraum in Frankfurt für alle bezahlbarer wird. Stimme dafür, keine Meinung, stimme dagegen. Nein, das ist eine These. Dafür bin ich nicht dafür, sondern ich glaube, dass die entweder wahr ist oder nicht.
Ja, aber
wenn
das,
ich
ist
jetzt
ja
sage,
das ist ja...
Aber was,
das ist ja
da, nein, aber auf Twitter kam die Frage und die hat, glaube ich, keiner beantwortet. Da hat jemand gefragt, ich verstehe die Frage nicht. Und ich kann jetzt die These überspringen, aber wenn für mich Mietpreise was Wichtiges sind...
Ja, das ist ja nicht so, für man stimmt, sondern mit etwas, womit man übereinstimmt. Aber das ist ein bisschen Wortklauberei, oder?
Ja gut, aber wenn ich sage, hey, finde ich toll... Nee, das ist einfach nicht die...
Ja, das
wäre eine richtig oder falsch Frage für mich. Und was ich einfach sagen wollte ist, ich fände es ein bisschen unglücklich, weil ich glaube halt nicht, dass es sozusagen genug Zielgruppen erreichen kann, weil ich finde es teilweise einfach zu komisch gemacht. Und ich wollte halt nur vergleichen, weil bei der Bundestagswahl fand ich das halt ganz gut gemacht, weil da waren die Antworten variabel. Also da war manchmal so, ich bin dafür, ich bin dagegen und manchmal war es ein Ja, Nein,
ja.
Unabhängig von, ist es ein politischer Standpunkt?
Aber wie gesagt, das ist ein anderer Anbieter. Vielleicht ist es einfach, dass sie noch einen anderen Algorithmus haben.
Definitiv.
Dass sie also noch mehr Augen drüber schauen, über dieses hier. Die Sache ist ja eher die, dass wir uns das nehmen müssen, weil es keine andere Alternative gibt, ja?
Ja klar, ich bin ja vielleicht auch ein bisschen zu kritisch. Ich sehe es ja ein.
Was aber ganz gut ist, sorry, wenn ich jetzt ganz kurz einhake, was ich ganz gut finde, ist, dass du es ebenso wie bei der letzten Bundestagswahl doppelt akzentuieren konntest. Also du konntest sagen, okay, diese These finde ich besonders wichtig. Ja?
Das finde ich auch gut.
Also das hat schon eine gewisse Bedeutung. Aber wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall noch Spielraum, weil gerade das, was du eben angesprochen hast, ist eher so eine These. Also das ist nicht, ist nicht ganz runtergekattet.
Vor allem, was ich hier interessant fand, und das, also ich bin halt so, das Thema so Barrierefreiheit und sowas, was für mich halt auch Bildungsbarrieren, Sprachbarrieren und sowas beinhaltet, nicht nur vielleicht physische Einschränkungen oder sowas, fand ich halt ganz interessant, Ich fand es halt ganz interessant, dass diese Frage, da haben Leute echt gefragt und gesagt, kann mir das jemand erklären? Ich verstehe die nicht. Die ist so komplex formuliert, weil da noch so ein Negativsatz auch drin ist. Und das fand ich halt so, das ist so gerade nicht einfache Sprache. Und
nee, das stimmt. Also auf jeden Fall hat es noch ein Optimierungspotenzial.
Das ist ein sehr guter Punkt. Mit der Sprache kannst du nämlich auch leicht Leute ausschließen. Ja. Und gerade die Leute, die vielleicht nicht so, nicht böse gemeint, aber die sich vielleicht nicht so damit beschäftigt haben, und die du dann wieder durch die Sprache abschreckst. Also da musst du es vielleicht schon ein bisschen einfacher halten. Ne? Guter Punkt. Könnte man denen auch mal eine Mail schicken.
Ist ja auch nicht immer so schwarz-weiß. Ja? Also ich meine, so ist die Fragestellung. Also das gibt ja nicht irgendwie dafür dagegen, sondern es gibt immer nur so ein, meistens ist es ja was dazwischen und das nicht irgendwie.
Ja gut, aber das kann ja auch eine Richtlinie sein. Das ist ja keine, also
ja.
Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie eine hundertprozentige Anleitung ist.
Nee, das hat so einen informativen Charakter.
Das sagt ja auch nicht wie diese Partei, sondern es gibt halt diese Thesenstimmen mit, also es ist ja nur eine Richtschnur.
Aber stell dir mal vor, jemand macht das und denkt wirklich, okay, und er denkt auch, er hat die Frage jetzt irgendwie vielleicht so halbwegs verstanden und macht und kriegt jetzt.
Nee, darüber wäre ich schon froh, wenn er wenigstens das Tool nutzt, ja, also irgendein Tool nutzt dann. Und dann mit und sich quasi mit den politischen Fragen,
ja,
egal, okay, irgendwie auseinander, zumindest mal durchgelesen
hat. Dann hat jemand keine Ahnung und dann kommt am Ende, weil da sind ja alle Parteien dabei, da kommt dabei irgendwas raus, was man jetzt noch nicht so genau einschätzen kann, was ich kann, und dann steht er da vor mit seinem Wahlzettel und sagt, ah ja, das komische Wahl. Ding hat mir gesagt, dass meine wichtigen Sachen bei der Partei am ehesten vertreten sind, ohne es richtig zu begreifen. Ich finde, das ist eben nicht nur für alle so eine Richtlinie, sondern ich glaube, das ist auch eine echte Orientierungshilfe für manche.
Ja, gehe ich auch von aus.
Und dann finde ich, ist es schon sehr wichtig, sicherzustellen, dass die Leute auch wissen, was sie da anklicken.
Ja.
Und das kommt ja schon ganz konkret raus am Ende und sagt, du bist 60% Übereinstimmung mit dem und 30% mit dem und 10% mit dem. Und natürlich, wenn du jetzt mehr darüber nachdenkst, würdest du vielleicht nochmal losgehen und dir diese Partei angucken. Wir haben es eben ja besprochen, es gibt sogar Parteien, die haben nicht mal eine Webseite oder irgendwie sind nicht so greifbar. Und dann denkst du halt so, ah, ich weiß gar nicht so genau, was die machen, aber hier das Ding hat mir jetzt geschrieben, dass das irgendwie ganz gut hinhaut, dann mache ich das mal. Ich finde es schon, ich würde es nicht überbewerten, aber ich finde, das ist halt was, wo ich sehr vorsichtig wäre, wie man halt Sachen formuliert. Und ich hätte halt gedacht, dass da jemand mal drüber guckt mit einfacher Sprache, weil das ist definitiv bei einigen von den Thesen nicht der Fall.
Ja, das ist auch ein Punkt, aber wo du gerade barrierefrei gesagt hast, in einfacher Sprache, das will ich schon mal ansprechen, das Video, was auf der Webseite von frankfurt.de, das ist, glaube ich, hier von meinem Unternehmensfilm gemacht, oder?
Genau,
das ist mal ein Video. Was mir an dem Video fehlt, ist, abgesehen davon, dass ich glaube, so eine Erklärung fehlt, kein Untertitel.
Ja.
Das heißt also, wenn ich habe jetzt mal einen Ton ausgestellt und wenn ich jetzt mal das Video laufen lasse, dann hast du, ey, du hast diese Piktogramme, die sind zwar informativ und es ist besser, als wenn da nur eine Stimme ist, aber du hast halt keine Alternative. Ja? Also,
das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der angesprochen werden muss. Du schließt auch wieder Leute aus. Ganz klar. Also richtig, vollkommen. Und außerdem ist es ja auch noch auf Deutsch.
Ja.
Ne?
Ja. Ist und das wäre cool. In Untertiteln könnte man es eben zumindest auf Englisch oder weitere Sprachen.
Ja, ja. Also definitiv. Das ist auch ein Punkt. Wir werden das Video trotzdem verlinken, weil für mich als deutscher Kartoffel ist es im Endeffekt eigentlich okay. Ja, also ich finde es cool, dass es mal ein bisschen leicht gemacht wurde und dass es mal erklärt, auch mit kumulierenden Paschen.
Wo du gerade gesagt hast, ich bin ja auf das Video gekommen, weil ich auf der Webseite auf diesen Link geklickt habe, was ist kumulieren und paschieren. Und da kommt
panaschieren.
Und dann öffnet sich panieren. Dann öffnet sich nur das Video. Also nur die Seite mit dem Video.
Okay, aber gar keine Untertitel. Das ist für Gehörlose, Gehörlose.
Ja. Was heißt, nein, es gibt auch keinen Erklärungstext. Also es gibt gar nichts hier. Kannst du bitte mal raufklicken? Ich habe den Laptop hier gerade so.
Wo muss ich jetzt noch
das Unterste?
Ich weiß, es ist ein Podcast. Ihr seht das Video nicht. Ihr müsst euch das jetzt einfach denken.
Ja, ja, aber du hast auch nicht mal einen Erklärungstext. Also wenn wenigstens, da könnte man sagen, oder sie können sich das Video anschauen. Ja,
also gibt es das auch automatisch schon, der Titel, wenn man sich auf YouTube anguckt?
Jo, ja, sind schon, aber der
glücklicherweise gibt es die Funktionalität bei YouTube, dass die automatisch quasi automatisch generierte die sind nicht immer zuverlässig, aber wenn es deutlich gesprochen ist, ist es überhaupt kein Problem. Also es ist immer nur ein Problem, wenn Hintergrundgeräusche sind. Das
Parlament mit 15 Personen geweckt.
Ja, okay, aber es ist immerhin, also, aber eigentlich müssten sich solche Firmen, die solche Videos machen, schon darüber Gedanken machen, dass es doch viele Leute da draußen gibt, die halt nicht
Ja. Aber ich wusste das zum Beispiel nicht mit den automatischen Untertiteln. Da könnte man wenigstens der Stadt vielleicht, können wir der Stadt wenigstens den Hinweis mal zukommen lassen, dass sie das mal in einem Satz drunter schreiben und sagen, dass bei YouTube direkt die unter automatischen Untertitel einzuschalten sind.
Ja, weißt du, wenn du dir wenigstens öfter mal die Area 51-Dokus bei YouTube angucken würdest oder die uns erklären, warum es so viele Reptiloiden gibt, dann hättest du gewusst, da gibt es eine Auto-Untertitel. Genau.
Ja. Ich habe schon genug. Ja. Zum Beispiel, die sind echt schwer zu
verstehen. Ja, aber mal zurückzukommen, zur ursprünglichen Frage. Fühlt ihr euch als Frankfurter Bürger informiert zur Wahl, weil ich habe es wahrgenommen, dass vor allem diese Plakate überall sind und wenn man sich damit befasst, so wie wir, die ja sich dafür interessieren, auch für Politik interessieren, dann haben wir uns irgendwann mal notgedrungen zu diesem Abstimmungsverhalten.
Da gibt es aber einen ganz interessanten Fun Fact zu. Vor zwei Wochen ziemlich genau, oder Anfang Februar wurde eine Umfrage gemacht hier von, weiß ich gar nicht, FR oder so, und die haben rausgefunden, dass irgendwie, okay, ich will jetzt nicht lügen, aber es war eine, also ich glaube 50% der Befragten oder über 50% wussten überhaupt nicht, dass Wahlen stattfinden. Vor zwei Wochen war das.
Hey, die wussten, ja. Weil wie groß war die Zielgruppe?
Repräsentativ, über 1000 Leute wurden gefragt und über die Hälfte, definitiv über die Hälfte, ich weiß jetzt nicht, ob es 50% oder 70%, das war eine völlig groteske Zahl, kann man bei der FR nachlesen auch, wussten vor zwei Wochen gar nicht, dass Wahlen stattfinden. Ich bin heute irgendwie hierher gelaufen, da kamen mir zwei Typen entgegen und das einzige Kommentar zu den Wahlplakaten, die bei uns hingen, war, die Fresse hier, die hängt ja hier überall. Das war ein Typ, der irgendwie ja, da sehr stark vertreten ist, offensichtlich. Und ich glaube nicht, dass die zur Wahl gehen. Ich glaube auch nicht, dass die es interessiert. Die sehen die Plakate, nehmen die Wahl wahr. Und es gibt offensichtlich Leute, die gar nichts, die für die ist es überhaupt kein Thema. Und deswegen wird viel gejammert. Es ist, die Wahlbeteiligung ist sehr niedrig. Interessanterweise, das ist auch ein großes Problem in Frankfurt, die Parteien machen verstärkt dort Wahlkampf, wo sie Stimmen erwarten. Das heißt, wo es eine traditionell niedrige Wahlbeteiligung gibt, wie Gallus, zum Beispiel jetzt als Einstadtviertel, da gibt es noch einige andere, 28% bei der letzten Wahl, Wahlbeteiligung, was ja eigentlich keine demokratische Wahl mehr ist, aus meiner Sicht. Da wird auch kein Wahlkampf gemacht. Das also es wird verstärkt, also die investieren wesentlich mehr. Ich meine, der Feldmann läuft rum und erzählt, er geht jetzt Türklingen putzen, hat er auch gemacht. Es wurde so ein bisschen Hauswahlkampf gemacht, aber das ist aus meiner Sicht auch eher so, ja, eher so Betue als ernsthaftes Engagement. Und erstaunlicherweise wird halt dort, wo nicht gewählt wird, das verstärkt sich dadurch, dass dort auch kein Wahlkampf gemacht wird. Diese Stadtteile sind total vernachlässigt. In den reichen Stadtteilen, Nordend und Westend, da wird richtig Wahlkampf gemacht. Da macht die CDU auch mal ein Glühweinfest und so weiter, was man hier gar nicht mitbekommt. Und im Gallus findet das natürlich schon gar nicht statt. Und diese und letztendlich, das ist natürlich schlimm genug. Und dann muss man natürlich die Folgen davon sehen. Die Folgen sind, was passiert denn, wenn Leute aus einem gewissen Kreis nur wählen gehen? Das verfälscht auch die Wahlen. Ja? Ja, insofern wäre es eigentlich, und ich meine, da gibt es natürlich auch so Diskussionen, sollte es eine Wahlpflicht geben? Und da gibt es Leute, die sagen, nein, in einer freien Gesellschaft darf es das nicht geben. In Australien gibt es eine Wahlpflicht, in Belgien sogar, die wird aber nicht durchgesetzt. Es gibt einige europäische Länder, in denen es eine Wahlpflicht gibt. Ich fände das total gut, weil es dann tatsächlich repräsentativ wäre. Und zweitens müssten die Parteien viel mehr in Verantwortung genommen werden, einen Wahlkampf zu führen, der ausgeglichen ist. Nämlich Wahlkampf zu machen und ihre Thesen auch mal dort, wo sie vielleicht nicht so gut ankommen, postulieren zu müssen. Das heißt, macht doch mal ein Plakat mit euren Thesen dort, wo ihr nicht erwartet, gewählt zu werden oder wo wenig Leute wählen, so dass alle wissen, wofür steht die Partei eigentlich, auch im Negativen wie im Positiven.
Guter Punkt, Lukas.
Was mir dazu noch einfällt, wie man das vielleicht ändern könnte, weil das ist schon alleine erschreckend, aber ich finde auch irgendwie das Ganze, wie diese Wahl aufgemacht ist, ist total erschreckend. Also abgesehen von der Frage der Demokratie, wenn die Wahlbeteiligung in bestimmten Stadtteilen vielleicht so niedrig ist, wie du gesagt hast, könnte man ja sowas einführen wie, es müssen mindestens 75% wählen oder so. Das wäre so eine softe Wahlpflicht, ohne jetzt jeden dazu zu zwingen. Aber unabhängig davon habe ich halt einfach nur überlegt, so, jeder kriegt ungefragt diesen komischen Musterstimmzettel, jeder Stimmberechtigte. Und das ist total abschreckend. Jeder Marketing-Scheiß ist irgendwie hübsch aufgemacht.
Ja.
Und dann kriegst du so ein Ding, faltest erstmal aus, das ist größer als du selber gefühlt. Dann verstehst du überhaupt nicht, worum es da geht. Und nicht mal irgendwie so ein Einseiter, wo drin steht, warum ist überhaupt wichtig, ich zu wählen? Was macht überhaupt die Stadtverordnetenversammlung? Also welche Themen sind in diesem Kreis sozusagen relevant? Also ähnlich wie die Thesen, die dann vielleicht im Wahl-O-Mat da stehen oder wie das Ding auch immer heißt, Frankfurt wählt, könnte man ja so ein bisschen anschaulich darstellen, warum es überhaupt wichtig ist, sich damit zu befassen und das vielleicht auch ein bisschen hübscher gestalten. Ich glaube, es wird einen riesen Unterschied machen. Ich glaube, wenn der Wahlzettel, also zumindest der Musterstimmzettel auch irgendwie so ein bisschen in einem etwas anderen Format. Hier, liebe Frankfurter Agenturen, überlegt euch doch mal ein hübsches Format für Wahlzettel oder so. Wenn das anders aufgemacht wäre, dann würde man das nicht gleich ins Altpapier werfen, glaube ich. Also ich meine, es gibt die Leute, die werden eh wählen. Aber so der Rest, gerade in diesen Stadtteilen, die da vielleicht eher so ein bisschen unterversorgt sind, auch was Wahlkampf angeht, da könnte man schon mehr machen. Und das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder diesen blöden Brief nach Hause bekommen muss, weil der würde wahrscheinlich ein Infoheftchen viel mehr bewirken und dann einfach auf eine Website verweisen und sagen, guck mal, hier gibt es das Video, hier gibt es noch ein paar Infos, hier gibt es auch Infos zu den einzelnen Parteien und Standpunkten und Themen. Und ja, und dann vielleicht auch ein paar Veranstaltungen, wo man halt Leute treffen kann. Und ich zum Beispiel fände es schön, die Parteien machen ja oft so ein Tag der offenen Tür oder so im Römer, also die da schon sind. Aber warum gibt es nicht wie bei der Ehrenamtsmesse zum Beispiel im Römer mal so einen Tag, wo alle Parteien sich mal mit einem Stand hinstellen und man kommt einfach hin und man kann dann mal so sich da durchklappern und einfach mal auch treffen, so, was sind das denn für Leute, wer ist das denn überhaupt? Weil wir haben es jetzt heute mitbekommen, irgendwie die Öko-Links für heute am Merianplatz und so. Aber was weiß ich denn, wo die jetzt alle irgendwie rumspringen? Auf der Zahl sieht man immer welche und wenn man gezielt mal vielleicht 3, 4 auf einmal abklappern möchte, wäre es ja irgendwie schon cool, wenn die so an einem Tag einen Ort hätten, wo man die halt einfach mal treffen kann.
Das würde aber nicht passieren, ne?
Also, ja, aber das finde ich halt einfach schade, weil das wäre halt irgendwie Demokratie bürgernah für mich.
Das würde aber gleichzeitig auch bedeuten, dass wenn du alle Parteien von ganz links bis ganz nach rechts ansammeln würdest, würden zumindest, kann ich mir vorstellen, viele Linke nicht mitmachen und bei den Rechten glaube ich auch nicht, dass die persönlich in Erscheinung treten wollen. So ganz rechts Außenparteien.
Gut, aber
also wie gesagt, ich habe nachgeguckt und habe einige, gerade so die Spitzenkandidaten, der zum Beispiel der NPD oder so, die treten auch nicht mit dem Gesicht in der Erscheinung und so weiter und so fort.
Ja gut, aber das ist dann an sich schon fraglich, weil wenn die ins Stadtparlament wollen, in die Stadtverordnetensammlung wollen, werden sie halt auch in Erscheinung treten müssen. Also da könnte man durchaus, denke ich, das auch sich überlegen, dass es halt schon eine, ich weiß nicht, ob man das jetzt rechtlich verpflichtend machen kann, wahrscheinlich müsste das irgendwelche Gesetzesänderungen mit sich bringen, aber dass man wenigstens irgendwie sagt, so, die werden halt eingeladen und die Parteien haben eine Möglichkeit, sich da zu präsentieren. Ja. Und du hast halt auch schlechtere Karten, wenn da wirklich Interessierte dann mal rein. Du bist da nicht zu sehen und man kennt dich so nicht. Du bist halt auch nicht gewählt. Ja, ich glaube, die großen Parteien haben da weniger Sorge, weil die ihre Stammwähler haben.
Ja.
Aber gerade mit irgendwelchen neu gegründeten Sachen oder mit
kleineren Sachen. Das ist wirklich Sachen, wichtig. Also das
die
ist,
kannst du ja. Wo findest du denn? Ich meine, ich renne jetzt auch nicht durch die ganze Stadt in der Hoffnung, irgendwie einen Stand der, was ich hatte, mal eben neue Liberalen zu finden.
Das ist genau der Punkt. Also das ist wirklich wichtig. Ich finde die Idee von dir, wie du gesagt hast, vielleicht so ein Wahlmagazin zu machen, ja, ist vielleicht eine Option. Aber ganz ehrlich, die neuen Liberalen, die haben ja wenigstens eine Website. Was sind denn, ich bin ein Frankfurter. Ich habe dann mal geguckt, die haben eine ganz schlechte Webseite. Ja. Ne? Und dann erkennst du, dass dieses Konzept, diese Wahlliste, ich bin ein Frankfurter, also hauptsächlich von Leuten in Anspruch genommen wird, die einen deutsch-russischen Hintergrund haben.
Ja.
Also das kann für die Deutsch-Russen-Community durchaus von Relevanz sein. Aber wer soll einem denn das sagen? Weißt du? Das musst du alles selber rausfinden.
Ja.
Und das ist auch kein gutes Marketing von denen. Also und sie treten halt auch nicht offensiv aus. Aber natürlich ist es auch in einer gewissen Weise schwierig. Aber das ist ja nicht die einzige Liste. Auch die Europaliste für Frankfurt. Da sind sehr viele internationale Leute dabei. Das ist ja sogar was ich ganz cool finde.
Ja.
Ja.
Also da sind unglaublich viele internationale Leute, die das Frankfurter Stadtbild ja auch bringen. Aber die fallen halt auch komplett runter.
Ja klar, und ich finde es halt schon, also ich würde es mir sogar, glaube ich, wünschen, dass es so ein, also wie kannst du denn als Partei auftreten und keine Lust haben, öffentlich in Erscheinung zu treten? Das ist für mich einfach ein Widerspruch, da würde ich einfach sagen, hier, sorry, also wenn du da keinen Bock drauf hast, dann disqualifizierst du dich selber für ein Amt, in dem du für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollst. Ja. Also ich meine, ich sieht man jetzt, die NPD hat ja nie ihre Kandidaten auf den Wahlplakaten zum Beispiel, genau, sondern immer ihre Sprüche.
Ja.
Und andere Parteien haben dann Einzelkandidaten, das ganze Team und so weiter auf den Plakaten. Das ist halt eine Sache, aber Plakate sind ja nur ein Teil von dieser ganzen Wahlkampfgeschichte. Und ich finde schon, dass sich jemand, der den Bürgern auch stellen muss, wenn er eben dort antritt. Das finde ich schon, und in welcher Form er das macht, darüber kann man ja dann streiten. Ja? Also wenn man sagt, es gibt keinen Tag der offenen Partei irgendwie im Römer, dann kann das halt anders aussehen. Aber ich finde so dieses, eigentlich findet man nicht raus, wer wir sind, weil unsere ganz kleine Mini-Nische sowieso schon weiß, wer wir sind und mehr machen wir nicht, finde ich halt nicht im Sinne der Demokratie. Und ich finde das eigentlich gerade wichtig auf so einer Stadtebene.
Ja.
Weil da ja wirklich, das sind ja wirklich die Leute, die über die Zukunft unserer Stadt in den nächsten Jahren entscheiden. Und da will ich verdammt nochmal auch wissen, wer diese ganzen Typen sind, damit ich auch weiß, zum Beispiel, wen ich hier alles streiche oder nicht in dem Wahlverfahren.
Ja.
Gut.
Nee, das ist ein durchaus relevanter Punkt. Und mir wird dann halt einiges suspekt, was du vorhin noch erwähnt hast, dass ja in einigen Stadtteilen überhaupt keine Wahl, gar kein Wahlkampf getrieben wird. Ne? Lustigerweise gerade in so Stadtteilen wie Gallus ist dann die Partei zum Beispiel relativ präsent. Die machen da relativ viel. Ne?
Also ich habe da von den etablierten Parteien halt gesprochen,
genau, ja,
die
klar.
Hier sowieso an der Macht sind. Ja. Oder hier ist es ja Schwarz-Grün gegen Rot, in welche Form auch immer.
Ja.
Die machen wirklich dort, wo sie ihr Klientel erwarten oder auch eine hohe Wahlbeteiligung zu erwarten ist, da machen sie Wahlkampf. Das war ja, und die Partei, ja, also ich meine, super, ja,
ja.
Machen auch, die sind ja hier aus der Stadt vertreten.
Und gib Stimme, du Opfer.
Stimme, Opfer.
Also die haben zumindest mit die lustigsten Wahlplakate, das muss man ihnen zugestehen. Ja. Ne? Also das ist schon
die besten Inhalte.
Keine. Genau. Ja. Naja, wenigstens könnt ihr nichts falsch machen. Ne?
Ja.
Naja, also was aber man dagegen halten muss, weil, wie gesagt, vielleicht läuft nicht alles optimal, aber es gibt eine sehr, sehr hohe Briefwahlbeteiligung jetzt schon von Leuten, die sich angemeldet haben. Das muss höher sein als beim letzten Mal. Ne?
Okay.
Das ist auch schon mal ein Argument. Und ich war am Mittwoch ja bei der Diskussion, wo leider einige Parteien wie die Ökolinks oder so nicht dabei waren. Ja? Oder nicht eingeladen wurden, das war aber von der Frankfurter Rundschau, was insgesamt trotzdem eine sehr, sehr gute Podiumsdiskussion war. Und da ist mir halt auch aufgefallen, von wegen Demokratie und beziehungsweise Politikverdrossenheit, da waren unterschiedliche Gruppen, ne, also nicht nur ältere Senke oder so, was weiß ich, sondern verschiedene Leute und es war gerappelt voll. Ich war eine halbe Stunde früher da und konnte froh sein, dass ich noch einen Sitzplatz hatte. Also hätte es sogar noch größer aufziehen können. War interessant, muss ich sagen. Finde ich gut, dass sowas gemacht wird. Du hast dir, Jürgen, du hast dir eine Veranstaltung angeguckt via Livestream, die war nicht ganz so spektakulär, ne?
Ich habe mir beide angeschaut.
Du hast dir beide, genau.
Eben am Montag, diese Woche Montag, bei der Montagsgesellschaft. Und das Gleiche nochmal, im Grunde war das Gleiche, nur ohne diesen komischen, unsäglichen BFF-Typen im Haus am Dom, wo du auch da warst. Und habe ich gesehen, dass nächste Woche von der FAZ das gleiche nochmal ist. Also alle Zeitungen, alle Frankfurter Zeitungen, also erst die FNP, dann die Rundschau und dann die FAZ, machen ihre Veranstaltung mit den gleichen Kandidaten. Und die Themen scheinen immer zu sein, Wohnungsbau und Schulsanierung.
Und Verkehr war noch zwischenzeitlich dabei.
Verkehr
auch, genau, okay. Verkehr war auch noch dabei.
Ja, aber bei der Veranstaltung, wo du auch warst, war im Haus am Dom. Da wurde ja von der Rundschau mit Periscope gestreamt.
Ja.
Dann haben wir erstmal gesehen, wie schlecht dieses Periscope eigentlich dafür geeignet ist. Aber besser als gar nichts. Ne?
Ja. Also ich weiß nicht, mit dem Periscope, um jetzt nochmal da kurz einzuhaken, ich glaube, das ist doch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Nee.
Ja, also für Wahlveranstaltungen, das ist mal ein ganz netter Gag. Ja? Das kann sich auch eine Zeitung vielleicht erlauben. Aber ich sag mal so, wärst du jetzt irgendwie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder so, da würden sie dir, glaube ich, einen
Platz. Aber transkribiert wird das nicht, oder?
Nee, transkribiert wird
das nicht. Das war so eine spontane Aktion, wo der Link noch einmal richtig, der wurde nur ganz kurz bei Twitter erwähnt und das war eher so nice to have. Als
das finde ich echt cool, wenn es ein Transkript gäbe dazu.
Ja, definitiv.
Bin ich aus England sehr gewohnt, dass es von allen öffentlichen Veranstaltungen so Transkripte gibt, weil es echt ganz cool ist. Und außerdem manchmal so, dass man hört das und dann hat man eben die Mimik und Gestik noch dazu und wenn man es dann liest, wirkt das auch nochmal wesentlich neutraler.
Aber bei solchen Veranstaltungen finde ich interessant, interessant ist, ist natürlich immer so die Fragen der Wähler aus dem Publikum, ne? Der meistens so ihren Redebedarf haben und weniger dieses Gefasel der Leute, der Politiker, die sich ja sowieso abgestimmt haben untereinander.
Ja,
und innerhalb von 2 Wochen an 3 Abenden mindestens zusammen auftreten, was sollen die sich da gegenseitig, wieder sollen sie in die Koalition bringen, was sollen sie sich gegenseitig in die Jahre kriegen, ne?
Wobei du schon gemerkt hast, es gab ganz klare Gegensätze, also SPD fand ich jetzt, also da war es ja zum Beispiel Marc Josef, ja. CDU, das hast du schon gemerkt, du hast das schon im Kappeln gemerkt, aber was wichtiger vielleicht oder interessanter ist, ist das dumme Zeug, was die zwischendrin so labern.
Ja, ich habe mir zum Beispiel, während du da warst, ich habe zu Hause, ja besseres Internet,
ja.
Habe ich mir dann die Tweets angeschaut von der Jutta Dittwurth. Und das fand ich ganz witzig, weil ich dachte so, okay, das ist mal was anderes.
Ja, weil sie wird ja nicht eingeladen und hat sich so dann damit dazu gemischt.
Und der Alexander Schnapper von den Piraten, der hat sich das auch zu Hause angeschaut. Im Büro saß er, hat sich das angeschaut. Und hat sie auch da, weil zumindest an dem Montagabend da Schlapp gedacht.
Wobei die Jutta Dittwurth ja sogar in einem Publikum war und die haben davor Flyer ausgeteilt.
Ja, genau.
Okay. Und die haben dann nochmal eigentlich was sagen, sind aber da nicht mehr zu Wort gekommen. Trotzdem muss ich sagen, dass die Fragen von der Rundschau, also von den beiden Redakteuren, relativ gut waren. Was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist von Aussagen, da waren echt teilweise sehr krude Dinge dabei. Ich habe mir mal ein paar Sachen hier aufgeschrieben, ne? Zum Beispiel von der FDP-Frau, die dann gesagt hat, und da ging es auch um Wohnungen, ne, Wohnungsmangel hier in Frankfurt. Und da hat sie gesagt, naja, ob jetzt in Frankfurt oder Bad Vilbel, das ist den meisten Leuten doch egal, wo sie wohnen. Ne? Und da musst du einfach sagen, ja, also bei allem Respekt, Thema verfehlt. Ja? Denn wenn Leute sich entscheiden, dazu nach Frankfurt zu ziehen, dann hat das schon einen Grund, warum sie nicht nach Bad Vilbel gehen. Ne? Und so kannst du halt auch nicht argumentieren. Ne? Also das war schon sehr interessant. Was noch ebenfalls interessant war, war eigentlich, dass du gemerkt hast, ohne jetzt hier Partei ergreifen zu wollen, aber dass die Grünen zumindest nicht mehr die Grünen sind, die man so früher mal in Erinnerung hatte. Also ich denke, das kann man schon sagen. Ja? Je nachdem, wie man dazu steht, ja, vielleicht findet man das ja gut, aber die ursprünglich grünen Konzepte, vielleicht auch so ein bisschen Revolte, ein bisschen Revoluzzer und so weiter und so fort. Das ist definitiv nicht mehr der Fall. Die waren mit die stärksten Gegner, wenn es ums Project Shelter ging, die immer gesagt, die jetzt auch gerade an diesem Mittwoch nochmal erneuert haben, dass es ja kein wirkliches Gesprächsangebot gab und dass das nicht rechtsstaatlich wäre, wie Project Shelter sich verhalten hat, hier ein leeres Haus mal zeitweilig zu besetzen. Da muss ich sagen, wenn es von den Grünen kommt, hat sich das alles doch relativ weit von dem entfernt, wo es herkommt.
Ich fand auch, dass der Typ von den Grünen, der Manuel Stock, der hat sich auch angehört, als wenn er schon so lange in der Regierung sitzt irgendwie. Also der hat schon nicht mehr das gewählt, gesagt, was ich von den Grünen eigentlich erwarte.
Das ja, ja aber ich meine, diese Diskussion ist ja so alt wie die Grünen.
Ja,
ja, die
da muss ja trotzdem mal reden, weil es immer wieder Leute gibt, die Grünen wählen, aus dem Grund.
In Anführungsstrichen. Und in Frankfurt ist das natürlich, wie in auch anderen deutschen Städten, ist das schon halt speziell hier auf so Kommunalebene schon interessant, ja, weil ich meine, und wir hatten, als Rot-Grün hier an der Macht war, ich meine, ja, wir haben ja gesehen, was
sollten
Otto Schily für ein Innenminister
sollten
war,
uns ja. Dann wirklich
also ich meine, das war jemand, der Steine geworfen hat und der mega Hardliner geworden ist, ja, das heißt, und ich glaube, das kann man nicht auf die Grünen beschränken, nimm jede Partei, wenn sie an die Macht kommt, ich meine, die SPD, die Arbeiterpartei, ich meine, wo kommen die denn her? Ja? Vor 150 Jahren illegal, weil viel zu radikal. Und ich meine, das ist die Partei, die Hartz IV beschlossen hat. Und mit grüner Unterstützung, ja, wohlgemerkt.
Also dann, da, wo Farkas verärgert hat.
Und da darf man halt sich über gar nichts mehr wundern.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte nochmal sagen, weil also ihr hattet das Thema eben so von so Podiumsdiskussionen so und ich fand es ganz interessant, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder so einen Bornheim-Fokus mit reinbringe, aber wir sind halt auch hier und wir hatten ja jetzt, ich glaube vor 2 Wochen war das jetzt schon, an dem Samstag haben wir jetzt diese Oasen, ja, hier an dem Fünffingerplätzchen oben ist ja dieses Podium auch und da haben die ja jetzt das zum Anlass genommen, wirklich auch mal den Bürger zu Wort kommen zu lassen. Es gab so ja einige Wochen lang diese Feedback-Kärtchen, was die Bornheimer sich so wünschen und was sie verändert haben, diese Aktion, dieses Lust auf Leben, willkommen in Bornheim. Und auf dieser Bühne haben sich ja dann auch die für den Ortsbeirat kandidierenden Parteien so den Fragen der Bürger gestellt oder beziehungsweise auch diesen Feedback-Kärtchen gestellt. Und das war ganz interessant, weil das Konzept war so, die hatten 90 Sekunden Zeit, auf Fragen zu antworten und die waren halt nicht so vorbereitet. Also es war nicht vorher klar, über welche Themen es geht. Natürlich konnte man antizipieren, es gibt sowas wie Wohnung und Verkehr und sowas. das immer wieder auftaucht, aber es war wohl ziemlich, also jetzt wohl Spreu vom Weizen noch ganz klar getrennt, wer da wirklich gute Ideen hat und offen ist. Also weil du eben auch die FDP erwähnt hast, die muss ja, oder die Dame, die da anwesend war, die muss ja sich wirklich etwas Ähnliches gesagt über die Mietproblematik. Es würde ja irgendwie keine geben und auch die Verkehrssituation müsste man nicht überdenken. Absurderweise wurde wenige Tage später hier unten an der Höhenstraße eine Frau heftig, zu Tode gefahren durch ein Auto von der Baustelle. Und aber die meinte halt, man müsste es nicht überdenken und auch die Grünen meinten, das funktioniert ja alles und lediglich die SPD hat dann wiederum gesagt, ja, man sollte das ja vielleicht schon mal überdenken. Und das ist ganz interessant und weil ich da nur sagen wollte, das war halt sowas, wo Politik für mich so greifbar war. Und das, die zweite Veranstaltung ist jetzt am 5. März hier wieder auch da oben auf der Bühne, zweiter Teil der Bürgerfragen, weil du wirklich die Bürger direkt an die Politiker, die dann
im Stadtrat machen,
wirklich mal die Frage stellen können. Und zwar auch so ohne großen Aufwand, sondern du latschst halt am Samstag irgendwie hier auf der Berger Straße rum und dann gehst du halt mal hin und rufst halt mal so eine Frage dahin. Und dann haben die mit der Moderatorin 90 Sekunden Zeit, irgendwas Schlaues dazu zu sagen. Und von dem, was ich so mitbekommen habe, waren da halt nicht alle so in der Lage, die Fragen wirklich zu beantworten. Und da gab es dann schon die eine oder andere Frage so, also ich glaube, es gab, FNP hat das, glaube ich, schön geschrieben, so, da hat irgendjemand aus dem Publikum dann so gerufen, so, laber doch nicht oder so, ja. Weil das halt irgendwie total unglaubwürdig rüberkam. Und das finde ich halt sehr schön. Und das, ich meine, das ist jetzt für einen Ortsbeirat, aber so ähnlich müsste eigentlich so Stadtpolitik auf der ganzen Ebene sein, dass es einfach greifbar ist und nicht so eine Hürde da ist, da irgendwie sich informieren. Aber auf der anderen Seite, ihr habt es ja schon erwähnt, ist es eigentlich schön, dass es diese ganzen Veranstaltungen ja auch gibt. Ob man das jetzt alle antun muss oder manche von zu Hause oder so, aber dass man überhaupt schon die Möglichkeit hat, da die Diskussion zu haben. Wobei ich mir echt wünschen würde, dass mehr Fragen zugelassen werden. Also ich finde, der Diskussionsteil sollte wesentlich stärker sein.
Das stimmt schon. Wobei du natürlich dann immer die Gefahr hast, dass es ausufert. Aber ganz ehrlich, wo macht es mehr Sinn, dass es ausufert, als bei solchen Diskussionen mit einem regionalen Bezug, wo du wirklich was tun kannst. Wenn du heutzutage über Algerien, Syrien oder, also Algerien jetzt nicht, aber über den Syrien-Konflikt sprichst, dann hat das Ganze ja noch einen Tick weniger Sinn, ja, dass du Leute dazu beteiligst. Vielleicht auch, aber bei so regionalen Themen, wo du wirklich ein Einfallstor
und dafür gibt es ja auch Moderatoren.
Genau, es gibt gute Moderatoren und du kannst ja auch sagen, zum Beispiel, wir machen jetzt eine Viertelstunde Wohnen, dann machen wir eine Viertelstunde Verkehr. Man kann ja systemmäßig schon ein bisschen strukturieren, dass es eben nicht so komplett ausartet und du ständig hin und her springst zwischen Themen.
Habt ihr ja dann auch gemacht.
Ja, genau. Genau. Also das meine ich, also es gibt ja schon Tricks, wie man so Moderation gestalten kann, das ist halt nicht ganz so aus.
Ja.
Aber ich glaube, zu den Kommunalwahlen haben wir, glaube ich,
ganz kurz noch erwähnen wollte, ich meine, das sind ja nicht nur die Stadtverordnetenversammlung, die gewählt wird, ne? Sondern da sind ja auch immer noch die Ortsbeiratswahlen. Ne? Und das ist halt eine Distinktion. Das ist, da haben wir dann 19 Stimmen, zumindest habe ich 19 Stimmen. Ist das bei euch ähnlich? Habt ihr euch den
Ortsbeiratswahl angeguckt? Da kennen wir halt auch mehr Leute, dadurch, dass wir auch sehr aktiv sind, natürlich im Gewerbeverein lokal und die Leute halt schon so sieht, kennt man dann schon doch mehr. Das finde ich ganz interessant, wobei ich befürchte, dass wahrscheinlich noch weniger Leute wissen, was der Ortsbeirat macht und welche Kompetenzen der hat und wie der sich so zusammensetzt. Also wir selber waren auch schon bei Ortsbeiratssitzungen, die sind ja öffentlich, kann ich auch jedem empfehlen, mal daran teilzunehmen, wenigstens einmal.
Politik haut nah im Endeffekt.
Ne? Ja, weil es schon interessant ist, weil man auch versteht, ich muss sagen, man entwickelt auch mehr Verständnis für die Politiker, dass es halt nicht so ein Wunschkonzert ist. Das ist nicht so einfach so, der Bürger will das, wir wollen das auch und dann machen wir es, sondern da sind ein Haufen von bürokratischen Hürden und sowas da, Budgetplanung und Einigung unter verschiedenen Parteien, die da zusammen entscheiden müssen und so. Das ist schon schwierig und also ich bei uns hier finde ich das eigentlich sehr positiv, weil es auch ein Stadtteil ist, wo wir sehr, sehr engagierten Ortsbeirat haben, auch wenn man natürlich nicht immer mit allen übereinstimmt. Aber genau, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die da habe ich mir den Stimmzettel auch angeguckt und dachte so, ja, da kann ich was mit anfangen. Ja, das sagen mir auch eigentlich, also alle Parteien, die da vertreten sind, sagen was und so, ja.
Okay.
Und
das ist
wobei ich auch nicht genau verstehe, was jetzt so, wie zum Beispiel auch Ortsbeirate so untereinander, also gibt es dann irgendwie ein Oberortsbeiratsgremium, wo dann alle nochmal sich, keine Ahnung, also das, wie die in das ganze Struktur sich einfügt, habe ich keine Ahnung, aber wahrscheinlich sollte ich einfach nochmal zur Sitzung gehen und mir das erklären lassen, weil die sind da ja sehr offen. Ja.
Aber gut, allein, dass es öffentlich ist, ist ja schon sinnvoll.
Bei uns ist der sehr greifbar, also unser Ortsbeirat ist auch aktuell sehr, sehr greifbar.
Cool. Ja, und grundsätzlich kann man im Endeffekt nur sagen, geht wählen, liebe Leute, 6. März sind die Wahlen, oder nutzt wirklich die Briefwahlen, die ich vorhin schon angekündigt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem Zettel von ca. 1,50 Meter Länge werde ich mich wahrscheinlich nicht ins Wahllokal begeben, sondern werde das ganz gemütlich auf meiner Couch mit einem Bier in der Hand und ein paar Erdnussflips in der Lunge machen, werde ich das machen. Da ist es ein bisschen ruhiger und da kann mir auch keiner über die Schulter gucken, oder wenn, dann lasse ich die Leute.
Und man muss nicht aus dem Haus
ab. Und man muss nicht aus dem Haus. Also das hat schon wesentliche Vorteile. Nutzt es, aber ganz klar, wie gesagt, es gibt 5 bis 6 Parteien, die rechts der CDU bei der Stadtverordnetenversammlung sich aufgestellt haben, also Listen. Wäre jetzt nicht verkehrt, wenn ihr diese 6 nicht wählen würdet. So viel sage ich, den Rest überlasse ich euch.
Und noch als Hinweis, man kann die Briefwahlunterlagen ganz einfach auf der Seite der Stadt Frankfurt auch beantragen. Ja. Man muss nicht diesen komischen Zettel wegschicken, den man bekommt mit den Wahlunterlagen.
Ganz klar.
Und darum auch keine Wahlnummer eintragen, also keine Wählernummer.
Das geht auch. Du kannst sogar mit oder ohne, du kannst es überlegen, ob du...
Aber deine Adresse und Namen angeben und wenn du wahlberechtigt bist, bekommst du die Unterlagen geschickt. Das hat wunderbar funktioniert.
Genau, so machen wir das, und da hängen wir nämlich auch noch die Links an unseren, wenn wir den Blogpost absetzen, hängen wir einmal das Video, von dem wir vorhin gesprochen haben, und dann die beiden Links zu den Beantragungen noch rein, und dann könnt ihr das noch kurzfristig entscheiden, ohne dann an diesem Sonntag dann rauszumüssen.
Ja, und falls ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja.
Und falls irgendjemand unserer Zuhörer beteiligt ist bei den Auszählungen, gerne mal was schreiben. Mich würde brennend interessieren, wie das für euch ist, wenn ihr dann diese ganzen Zettel auswerten müsst.
Ja, genau.
Weil ich glaube, ich würde bei Spalte 3 schon 7 Fehler gemacht haben, ja, und hoffen, dass sie die Nachfolger korrigieren, weil ich finde es echt eine ziemliche Zumutung. Das ist wirklich viel. Wie viel war es?
985.
985 Kandidaten, ja.
Ja, genau.
Das ist ja schon einiges. Wenn er nicht alles
kennen. Das könnte
man
echt
scannen. Ja. Also es ist schon ein bisschen skurril. Aber gut, Frankfurt ist ja nicht immer normal und auch heute wieder nicht. Aber das ist doch gar kein Problem. Ja, ansonsten würde ich sagen, mit den Wahlen sind wir durch. Ne?
Jo. Wir haben ja noch ein paar andere halbwegs politische Themen.
Genau.
Ganz aktuell, brandaktuell sozusagen.
Genau, brandaktuell, ja, in der letzten Zeit, ich glaube am Anfang der Woche, wurde Western Campus der Uni Frankfurt ein weißes Haus, ist eigentlich mittlerweile eher rötlich, könnte der politischen Einstellung anscheinend entsprechen, gekapert, und zwar, dass es eigentlich geht um Studierendenhäuser. Ne? Grundsätzlich ist der Ansatz, dass ja von Bockenheim, auch wenn der ein oder andere Stadtkundige sagt, auch der Campus Bockenheim liegt gar nicht in Bockenheim, habe ich gehört, ja. Aber sagen wir mal traditionell, da wird ja immer mehr outgesourced, beziehungsweise nicht outgesourced, da wird immer mehr Richtung Westend geschoben. Ne? Und da gab es ja das Café Kotz und so weiter und so fort. Aber da es immer mehr Leute gibt, immer mehr Studierende im Westend, haben die relativ wenig Platz, sich zu entfalten. Ne? Und aus diesem Grund wurde halt gesagt, hier, wir brauchen eigentlich mehr Platz. Das neue Studierendenhaus, was geplant ist, ist, glaube ich, erst so im Jahr 2020 de facto fertig. Viel zu lang für Studierende, die jetzt aktuell an der Goethe-Uni sind. Und da haben wir gesagt, wir brauchen mehr Platz. Es gab andauernd Gespräche mit der Uni, die haben aber nicht so einen Erfolg geführt. Und am Anfang der Woche wird gesagt, hier, es gibt dieses weiße Seminarhaus, dieses kleine weiße Seminarhaus, wo auch schon der Aster ein bisschen Platz hatte. Lasst uns das doch mal kabeln. Und das haben sie dann gemacht, haben es besetzt. Und jetzt, ganz aktuell, die Diskussion wurde beendet. Die Uni hat dem anscheinend stattgegeben. Das gehört jetzt anscheinend offiziell dem AStA. Das wird überschrieben. Also keine Ahnung, wie die rechtliche Bezeichnung ist. Aber das wird dem AStA zumindest überlassen. Ja? Eine feine Angelegenheit. Du merkst, auch Studierende kämpfen immer um ihren Platz. Finde ich persönlich sehr gut, denn es wird da auch zu einigen Lesungen, auch zu einigen Veranstaltungen kommen, politischer Hinsicht. Ich glaube, gerade in den letzten Tagen ging es um Feminismus. Ein paar Tage wird Judith Dittfurt da sein, wenn ich das höre. Also, da passiert einiges, auch in Sachen politischer Bildung, kann man sich wirklich mal angucken. Schön, dass es da klappt, weil in Sachen Project Shelter hat es ja in den letzten Wochen nicht so gut geklappt. Ne? Ich habe ja eben schon darüber gesprochen, dass seit einem Jahr, Project Shelter ist jetzt seit einem Jahr aktiv und versucht, hier einen Platz für die Flüchtlinge zu bekommen. Es sind ja sind nicht mehr als 80 Flüchtlinge. Ne? Mhm. Hab ja eben schon gesagt, dass auch da sich die Grünen wieder alles andere als kooperationsbereit zeigen. Ne? Und auch da wird zu sehen sein, wie das weitergeht. In der letzten Woche, das kann man übrigens bei Stadtkind auf der Website übrigens nachlesen, was da zuletzt passiert ist. In Sachsenhausen gab es ja da auch Bemühungen, ein Haus zu besitzen, davor schon auf der Bergerstraße. Das hat alles nicht gefruchtet. Da gab es Wir hatten mehr oder weniger kleine Konflikte. Müssen wir sehen, wie das weitergeht. Ne? Ja, und ansonsten, wir haben ja jetzt noch eine Weile Zeit bis zu den Kommunalwahlen. Und da kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, die eine oder andere Podiumsdiskussion noch zu besuchen, die frei zugänglich ist. Ne?
Ja.
Also da muss man natürlich sehen, wie das läuft. Viele sind auch nur mit Anmeldung. Anmeldung finde ich persönlich ein bisschen quatschig.
Ja. Also, das ist auch unangenehm.
Das ist auch nicht mehr, also ich meine, wenn ich mich anmelden muss, dass ich da hingehe, also...
Und welchen Zweck soll das haben?
Ja. Ja.
Ich verstehe das also auch nicht.
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, welchen Zweck das haben soll. Und andererseits muss ich auch noch sagen, was ich eigentlich ganz cool gefunden hätte, wäre, wenn du so eine kleine Runde auch nochmal gemacht hättest. Also du hast ja immer die großen Parteien eingeladen, teilweise sogar mit den Bürgern für Frankfurt, was ich irgendwo auch ein bisschen befremdlich finde, dass die dann mit reinkommen.
Ja,
weil sonst nur Grüne, CDU und SPD so mit reinkommen, dann frage ich mich, welche Legitimation haben die Bürger für Frankfurt, die Bürger für Frankfurt da. Ja. Also das ist sehr, sehr fraglich. Ja,
Bürger für Faschismus.
Ja, es ist, manchmal kommt einem so vor. Aber, naja, gut. Aber weißt du, theoretisch, wie gesagt, wir haben, ich will jetzt nicht nochmal mit den Wahlen anfangen, aber wie gesagt, die Liste für Europa, die Europaliste für Frankfurt oder die Frankfurter, das könnten sich alle mal vorstellen oder auch Öko-Links, naja, also da hätte man auch nochmal ein bisschen mehr machen können. So eine zweite Runde wäre gar nicht verkehrt gewesen. Aber das nur dazu. Und ich denke, jetzt kommen wir weg von der Politik. Oder habt ihr da dementsprechend noch was hinzuzufügen?
Diskussionsbedarf. Ja. Auf jeden Fall nach der Wahl.
Nach der Wahl,
also, was du schon gesagt hast gerade. Wir müssen auf jeden Fall mal danach aushören, wie es weitergeht.
Ne? Auf jeden Fall. Ja, es wird auch interessant sein zu sehen, ob diese Intensität, die mittlerweile im Wahlkampf hier vorherrscht, auch nach dem Wahlkampf noch angehalten werden kann. Ne? Das heißt, von Social-Media-Bemühungen, ja, ob die noch weiter Früchte tragen, auch nachdem die Wahlen gelaufen sind und auch, ob es eine Mobilisierung gibt. Ich meine, es gibt auch jetzt noch massig AfD-Veranstaltungen in der nächsten Zeit und da gibt es auch einen Gegenprotest. Ne? Was ich muss ich sagen, finde ich gut, ja, dass es einen Gegenprotest gibt. Und aber du merkst schon, also sowohl als links als auch rechts, ja, mobilisieren momentan.
Gibt es eigentlich irgendwelche Prognosen? Habt ihr mal irgendwas gesehen?
Ja, also zuletzt habe ich eigentlich nur gehört, dass in Frankfurt eigentlich gerüchtet wird, dass die ganzen rechten Parteien zusammen auf ungefähr 10% kommen werden.
Also die AfD ist von 0 auf 6% in Umfragen, glaube ich. Und die CDU und Grünen, die Grünen haben irgendwie 8% eingebüßt laut Umfragen, also wirklich derbe. CDU 2 und die SPD hat entsprechend zugewonnen.
Und wie sieht es mit den linken Parteien eher aus?
Haben auch alle Gewinne, also die FDP hat glaube ich nur 1%, aber die
Linke, das ist heftig.
Also dazu.
Dazu.
Okay. Also die stehen dann ja so bei, keine Ahnung, also auch einstellig.
Okay.
Sonstige sind 6, irgendwas und da fällt alles drunter, was also nicht AfD, die Linke und halt die bekannten Großen sind.
Ja.
Aber also letztendlich sieht es so aus, dass die Regierungsparteien ziemlich gelost haben in der letzten Umfrage.
Okay.
Und die SPD wohl zugelegt hat.
Okay.
Aber das ist ja immer...
Ja klar, das ist Umfragen. Menschen, die an Umfragen teilnehmen.
Ja. Also ja, muss man mal gucken. Ja, ich finde es halt im Endeffekt interessant, wenn du dir das anschaust, wie viel plakatiert wurde. So mal ganz grundsätzlich muss man ja sagen, ist ja viel vollgekleistert in Frankfurt. Ne? Und auch gerade so hier die Bürger für Frankfurt, ja, versuchen nicht nur den eigentlichen Namen da zu sagen, aber wir wissen ja, woher das Geld dann auch kommt. Ne? Also es ist dann natürlich dann auch interessant, welche...
Glücklicherweise gibt es genug Leute, die... Also ich habe noch nie... Also das ist schon erstaunlich. Also hier im Stadtteil
zumindest... Überleben die nicht lange, die Plakate.
Also die sind eigentlich alle weg. Ja.
Okay.
Also es ist einfach so, die halten sich nicht lange.
Mhm.
Und kann man auch halten, was man will von. Also ich meine... Ich finde es persönlich gut, aber...
dich da geht es jetzt nicht so, ne?
Nee, es gibt mir mit Sicherheit andere Meinungen. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die jetzt sagen würden, das ist eine demokratische Geschichte und jeder hat das Recht, seine Plakate aufzuhängen. Ja, aber aus meiner Sicht muss auch jeder damit leben, wenn sie alle wieder ab sind.
Naja, gut, das
gehört genauso zur Demokratie.
Wir müssen ja auch mal ganz klar feststellen, ob wir das jetzt hier gut finden oder nicht. Das Problem ist ja, dass viele Plakate einfach straßenrechtlich nicht korrekt aufgestellt sind.
Ja.
Und ich meine, allein.
Das ist auch fast unmöglich.
Ja, das mag vielleicht unmöglich sein, aber wenn sie dann halt
weggehen. Das größte Problem aus Sicht der Wähler ist, dass die meisten Plakate total inhaltslos sind.
Ja.
Und auch so dämlich sind und auch so im Auge.
So, ich meine, diese Gesichtsplakate, was soll das denn? Ich meine wirklich, diese zwei Typen, die heute, die ich heute zugehört habe, die so, die Frisse ist überall. So, ich meine, Ja, ist auch echt richtig. So, diese, was soll die das Gesicht sagen?
Ja, ja. Das, diese CDU-Kampagne mit hochgekrempelten Erben, vor allem der eine Typ sieht aus, als dürfte er da nicht mehr arbeiten. Ja. Das ist so.
Ja,
das ist ja und vor allem ohne Message, genau wie du sagst, oder mit so komisch fragwürdigen Messages, die so, hier ist ganz stark das Thema Schulen im Stadteil und
ja, da stehen, das da ist halt stehen, die Sicherheit, die, aber, das Thema Sicherheit.
Aber hier
ja,
stehen halt Sachen drauf, so. Teilweise, wo du denkst so, und? Also weil es ist einfach so, da fehlt irgendwie so der Inhalt in dem Satz, ja, also es ist schon...
Gut, aber ich wollte nicht
mehr... Aber gut, genau, Wahnsinn vorbei.
Okay, alles klar.
Nächstes Mal dann ein Update.
So, nachdem wir jetzt lang genug über die Politik gelabert haben.
Wir labern nicht.
Zu reden, zu philosophieren.
Zu podcasten.
Zu podcasten, in der Tat, genau.
Kratzkasten.
Ja, das mag ich nicht so, das Wort. Ich weiß ich auch nicht genau, nicht. Was du damit meinst. Ja,
genau.
Aber, nee, ich verstehe es nicht, ich will es auch nicht verstehen. Aber vielleicht habe ich auch keine positiven Assoziationen mit Kotzen. Vielleicht kannst du mir da mehr erzählen.
Okay, das hast
du
schon gekotzt.
Ja. Du hast doch gerade über BHIP gesprochen.
Okay. Ja, okay, also alles klar. Schön, dass wir zurück sind nach der Pause.
Wird übrigens nicht geschnitten. Ich glaube, es war ein ganz guter Teil. Und zwar wollen wir uns jetzt mal über was anderes unterhalten. Und zwar, wir haben gedacht, was locker flockig ist, Kino. Welche Kinos in Frankfurt besucht ihr denn eigentlich ganz gerne?
Also interessant ist ja die Diskussion, weil heute, morgen, letzter Tag von der, wie heißt die, Astor Lounge?
Genau, also wenn ihr das jetzt gerade hört, gibt es die Astor Lounge nicht mehr. Ein Kino, wo ich immer rein wollte.
Ja, wir auch nie geschafft haben.
Niemals.
Aber das ist eine interessante Frage. Ich bin
nicht der Einzige.
Aber die Frage ist
auch so. Nö, ich war noch nie.
Aber die Frage ist auch so, ist Kino einen Film gucken mit einer großen Leinwand oder halt so Event-Charakter? Weil, also es gibt ja einen großen Unterschied. Ich glaube, bei der Astor Film Lounge war das ja auch so ein bisschen das Konzept, dass es so ein bisschen mehr ist. Nicht nur Filmchen gucken. Und es gibt ja sowas zum Beispiel wie das Orpheus Erben, was ich ganz charmant finde, einfach auch, weil du auf diesen alten Fluglinien sitzen, da sitzt und so weiter. Aber du kannst das gut kombinieren mit einem Essen in dem Restaurant und dann gehst du in den Film und so. Das ist ja eher so schon so ein Event, wenn du das möchtest. Und dann gibt es halt so klassische Kinos wie die großen Ketten hier, das Metropolis ist, glaube ich, zu nennen. Ja, so Cinestar, die Dinger, wo du halt ins Kino gehst. Und dann gibt es halt die ganzen unabhängigen Kinos mit so Programmkino. Also wir gehen sehr, sehr gerne ins Malsehen zum Beispiel.
Ja, das ist ein sehr schönes
Thema. Cinema und Harmonie sind ja noch zwei. Hier das Berger Kino bei uns ist auch ganz nett, weil das so eine Mischung hat aus Programm und Mainstream, nenne ich das jetzt mal. Sehr gutes Kinderkino halt auch.
Ja, vor allem haben die halt so gut wie jeden Film in Originalton.
Ja, genau, das ist super, eine große Sache auch. Weil früher gab es ja noch das Kino im Turm, wie auch immer das
hieß. Genau, das wurde ja dann von Metropolis übernommen und seitdem zeigen die so alibimäßig alle Nase, also alle Jubeljahre mal, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber in meiner Wahrnehmung ist es so. Auf jeden Fall, den Originalton ist
schwer. Machen die relativ häufig.
Ja. Relativ
also nur für die Blockbuster. Ne?
Ja, genau.
Das ist halt genau
das Ding. Also das Gute am Turmding war,
da
lief alles Mögliche, man konnte sich alles angucken. Und ich hatte schon immer Schwierigkeiten, auf der Metropolis-Webseite dann diese OV-Filme zu finden. Und damit findet mich das für mich nicht
statt. Ist auch, also die Webseite von denen ist auch furchtbar, finde ich. Informationen, Buchungen, das ist alles total undurchsichtig. Aber
ist auch so teuer. Also wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen hier, ne? Wenn wir uns jetzt, wenn wir uns auf Cinestar Metropolis jetzt einschießen, was jetzt nicht das Einzige ist. Du hast ja mit dem Cineplex, du hast da ähnliche Preise. Aber am Ende des Tages bezahlst du hier für einen Film mindestens 10 Euro.
Ja.
Ich meine, wir haben es natürlich jetzt, wenn wir Astor Kino
vorhin angesprochen.
Ja, genau, also okay. Aber wenn wir Astor Kino ansprechen, da war es ja bei dieser Film-Lounge, war es ja so, da hast du ja, glaube ich, für den Film sogar 15, 16 Euro bezahlt.
Ja, aber das zahlst du für einen dreistündigen Film im normalen Kino auch.
Ja.
16 Euro für Herr der Ringe oder sowas, im Metropolis, glaube ich, war es.
Ja,
war.
Ja, das ist
also, das ist dann halt schon, das ist ja auch schon so, das ist einfach preislich, dann willst du noch was trinken und ein bisschen Popcorn essen. Und
ja, es geht aber weniger um das Geld, finde ich, sondern es geht mehr um den Zeiteinsatz. Dass man ja, weil man dadurch, also wenn man das nicht gerade, wie du vorhin gesagt hast, also als Event also hat, dass man das hingehen möchte, so wie zum Beispiel andere Leute ins Musical gehen, muss man also bewusst sich dann 3 Stunden mindestens dafür freinehmen, weil du ja nicht nur die Dauer des Films hast, den du dann nebenbei anschauen kannst, dann musst du ja hinfahren, musst dich hinsetzen, musst die Leute ertragen, musst die Werbung ertragen. Das letzte Mal, als ich im Kino war, ich gehe mich auch gerne in dieses Kommunal, aber das letzte Mal war auch in diesem großen Film, das war mit James Bond, und da waren 52 Minuten Werbung. 52 Minuten, 6 Minuten vorgestellt.
Und so lange,
das war ein Cinestar. Mit 2 Pausen. Und ich dachte, das geht ab, weißt du?
Ja.
Und dann dachte ich, das ist so. Und dann habe ich gemerkt, die Leute vor mir in der Reihe saßen, alle mit weißen Hemden, das war so unter der Woche, alles abends so, Leute, die aus dem Büro kamen. Und die waren halt total genervt davon, aber nicht von dem Film oder sonst was, von der Werbung, sondern einfach nur deswegen, dass sie die ganze Zeit blockiert wird. Das heißt also, diese Zeitverschwendung ist eigentlich so der limitierende Faktor in der ganzen
Geschichte. Aber das finde ich halt, also, ich meine, heute im Zeitalter von irgendwie Amazon und Netflix und so, ist halt Kino, für mich hat das eher Eventcharakter.
Ja, finde ich auch.
Und ich finde das halt gerade schön, dass ich eben mal raus bin und ich weiß, ich bin jetzt mal 3 Stunden aus meiner Welt raus. Aber, und ich meine, mit der Werbung, wenn du sagst 52 Minuten, gut, das weiß man dann irgendwann, dann kommt man halt auch erst kurz, also kurz bevor der Film anfängt. Aber zum Beispiel die Kinos, die wir so besuchen, so gerade das Mal sehen oder so, da hast du es halt nicht. Da hast du vorher dieses Café, das ist total nett, trinkst ein Gläschen Wein, das darfst du mit in dein Kino.
Ja, aber das ist der Unterschied zwischen dem. Aber das ist der Unterschied, weil dass man halt eben zu diesen Filmen gerne geht, weil man genau weiß, da kriegt man einen Film und kriegt die schöne Atmosphäre und bei den anderen bist du quasi
das
so.
Ist doch, aber das ist doch immer noch genau schnell, man gehst du einfach nicht. Ich meine, du warst bei James Bond.
Ja, aber das ist so, wie wenn du zu Eintracht gehst und sagst, du bist im Grunde so eine Figur für eine von 35.000 Leuten, der sitzt irgendwie ein Bier trinken soll für 10 Euro, ihre Chips essen soll für 10 Euro.
Oder du gehst zum FSV?
Ja, und das ist aber ja, FSV ist quasi dieses Kommunalkino, wo du quasi so diesen Raw Deal hast und die Sachen nur so ab unverpackt bekommst.
Oder
das
finde ich interessanter. Ich würde es wie mit Gastronomie vergleichen. Das ist so Gastronomie, irgendwas Kleines, Charmantes im Vergleich zu so einer Systemgastronomie oder so. Ja, weil du gehst irgendwie in so ein kleines Ding, das ist dann vielleicht auch nicht perfekt in allem, aber es ist halt irgendwie so ein Erlebnis und du machst das gerne. Oder du gehst halt in so Systemgastronomie, was auch nicht unbedingt schneller ist, auch wenn es irgendwie größer und organisierter ist, aber es hat halt nicht diesen Charakter.
Ja, aber ich möchte ganz gerne diese guten, nein, nicht die guten, die großen Filme, wie zum Beispiel James Bond, also ist ja ist nicht so gut, ja, aber diese großen Filme, die möchte ich gerne in diesem kleinen Kino sehen.
Aber das können die sich wahrscheinlich gar
nicht leisten. Ja, ich weiß, aber das ist genau das Problem. Das heißt, ich möchte gerne die maximale Gewalt haben über den Zeitaufwand, den ich da habe.
Wobei, das stimmt auch nicht ganz, weil du musst dann halt sagen, musst du jetzt einer von den Ersten sein, die Star Wars und James Bond sehen, oder kannst du es halt später gucken? Weil viele, die kommen ja oft dann nochmal in die kleineren Kinos später, ja. Aber es gibt natürlich auch Auflagen, also ich habe gelesen, irgendwie bei Star Wars war es so, dass Kinos unter einer bestimmten Kapazität die gar nicht zeigen dürfen.
Star Wars war ganz schlimm.
Ja, und dann ist es halt zum Beispiel schwierig. Manchmal hat es auch was mit dem, wenn du nicht die aktuelle Soundanlage hast und dann irgendwie 3D-fähig bist und voll und so, dann darfst du es auch nicht zeigen. Es gibt ja noch Kinos, die mit ganz normalen alten Filmrollen zeigen.
Der 3D-Fetischismus ist der nächste Punkt, ja.
Genau, und das ist halt so eine Frage, wo halt auch kleine Kinos dann gar keine Chance haben, zumindest in der ersten Runde sich sowas
zu tun.
Aber da bin ich halt auch so, dann sage ich, ja, dann warte ich, bis es auf DVD raus ist oder irgendwie auf Amazon oder Netflix erscheint und dann schaue ich es halt dort. Dann muss ich aber nicht in so ein Kino gehen, weil ich persönlich im Cinestar für einen James Bond 16 Euro ausgebe und mir das Ganze drumherum gebe, warte ich halt, bis er für irgendwie 5 Euro auf Amazon verfügbar ist und guck's dann. Und dann gucke ich es im Original zu Hause und kann mir mein Popcorn selber machen.
Aber genau das ist das, was bei mir nicht funktioniert. Das ist nämlich genau das Ding. Ich habe nämlich mittlerweile eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne und kann in der Regel eigentlich nicht über 2,5 Stunden mir einen Film anschauen zu Hause. Weil dann habe ich schon das Gefühl, ah, jetzt guckst du mal doch mal wieder auf dem Handy oder jetzt machst du hier und das. Ich habe nicht diese Konzentration, aber wenn ich in einem Saal bin, in einem Kinosaal, dann ist es für mich kein Problem, das so zu genießen.
Dann solltest du mal Gedanken machen.
Das ist
dein Medienkonsum.
Ja.
Dann solltest du vielleicht einfach mit ein paar Freunden das gucken.
Ja.
Und dann wie so einen Mini-Kinosaal zu Hause eröffnen mit Handyverbot.
Ja, das wäre eine Option. So, ja? Wenn ihr mir genügend Chips und Popcorn dafür gebt, dann mache ich das auch. Ja?
Aber das stimmt schon. Aber ich finde halt wirklich so, für mich ist Kino halt immer noch, also ich bin in meiner Kindheit extrem selten ins Kino gegangen, einfach weil das war halt teuer. Und es war auch irgendwie, bei uns gab es halt nur ein Kino im Ort und das war dann immer, da musste man was finden, was auch gepasst hat und so. Es war halt nicht so eine große Sache. Und das war immer was total Besonderes. Und dann kam so eine Phase, wo es ist so erster Job, da gehst du halt ständig ins Kino, weil es ist irgendwie so, kannst halt auch alleine machen, kannst du mit anderen Leuten machen, mit Leuten, mit denen du nicht so viel zu sagen hast oder so. Ist halt irgendwie einfach. Und eigentlich in den großen Kinos kommt immer irgendwas, was du dir angucken kannst.
Ja.
Ob es jetzt geil ist. Ich war total oft früher auch in diesen Sneak Previews und so, bis ich dann 3-mal rausgehen musste, weil ich es nicht ertragen habe. Aber so heute ist es echt so ein Erlebnis. Also ich würde es fast schon wie so einen Theaterbesuch vergleichen.
Ja, das stimmt.
Und dann wünsche ich mir halt auch wirklich gute Filme. Und ich mag einfach in den großen Kinos, also zum Beispiel ins Cinestar gehe ich selten, weil ich das drumherum nicht mag. Schon da in dieser Schlange zu stehen, dieses Neonlicht beim Popcornkauf und allem und so.
Das sieht alles wieder auch aus, wie auf dem großen Bühnentisch, ne?
Das ist einfach, ich gehe auch nicht in Einkaufszentren und ich mag das einfach nicht. Und diese kleinen Kinos finde ich dann halt schöner und da sind dann vielleicht die Sitze ein bisschen durchgesessen und ich kann halt nicht jeden Film dort sehen. Aber man sieht halt wirklich auch Filme, die man sonst so gar nicht mitbekommen würde, weil die nicht vermarktet sind. Also wir waren ja in diesem Film, wie hieß der denn nochmal, mit dem, wo waren wir, Orpheus Erben in dem Film? Über Deutschland, das war in Deutschland. Das
also
war
Orpheus Erben habe ich zum Beispiel mir einen Film angeguckt, das war ein asiatischer Comic-Film, das war schon mal ganz schön. Ne? Also sagt man Magat, Anime-Film, glaubt sowas in der Richtung was. Das war ganz schön, weil die hast, siehst du halt nie in einem ganz großen Kino. Ne?
Ja.
Bei dem anderen mal sehen Kino, da waren wir zum Beispiel und haben uns den Nick Cave-Film angeschaut.
Ja.
Ja, auch schön. Gute Atmosphäre.
Ja.
Was wir aber jetzt, also wo ich das Gefühl habe, was wir komplett außen vor lassen, was es aber in Frankfurt ja auch gibt und was auch eigentlich ordentliche Preise hat, ist im Endeffekt das Kino in der Zeil. Die E-Kinos.
Da war ich aber auch schon oft. Da waren wir sogar auch schon.
Ja, so ein paar Mal zumindest. Die Preise sind da ja.
Und das Eldorado. Besser.
Ja, genau, gehört ja alles dazu. Das sind die ganzen E-Kinos. Ne?
Ja.
Genau, aber Eldorado ein bisschen weiter weg.
Ist ja ein bisschen weiter weg. Genau.
Hat diesen Blogpost gelesen von Marc Schmidt, was er geschrieben hat an Weihnachten? Der hat doch, das kann man dann mal aussuchen, der hat weil er auch jede Woche einmal ins Kino geht.
Ja.
Also durchschnittlich. Ja, genau, bist du auf jeden Fall.
Ist ja auch ganz interessant, der Marc, der ist ja wirklich ein Kino-Fan. Ja,
genau, so Cineast, da geht er wirklich hin, weil er ist.
Ja.
Ja, genau, der wohnt da.
Der macht Kinotests.
Der war ja regelmäßig auch in diesem
Astra-Film-Lounge. Ja, während andere Deppen immer montags irgendwie den Webmontag machen, genau. Setzt er sich schön ins Kino, ja, okay.
So viel Freizeit muss man dafür haben. Das war auch meine erste Frage bei dem Blogpost im Grunde. Wie kann man so viel Zeit dafür aufwenden?
Ja, gut, und günstig ist es auch nicht, weil
er. Aber es ist interessant, weil du hast diese, du gehst, er geht mich zu dieser Preview-Night und dadurch findest du diese Filme, wo du nicht weißt, was ist. Und das Interessante bei der Preview-Geschichte ist ja auch, wenn es scheiße ist, gehst du einfach raus.
Ja.
Das finde ich geil.
Ja, echt?
Aber also das ist eine interessante Sache. Seid ihr schon mal im Kino rausgegangen?
Nein.
Ja,
ich schon.
Einmal.
Dreimal bin ich rausgegangen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass
aber ich mal rausgegangen bin. Das ist interessant, ne? Weil so zu Hause willst du wegschalten oder selbst im Restaurant, wenn das Essen richtig schlecht ist, ist das nicht. Aber im Kino hat man irgendwie so, ich habe es dafür bezahlt, ich bleibe jetzt hier drin bis zum bitteren Ende.
Da kommt noch was Gutes her.
Ja, das ist aber so, ist irgendwie faszinierend, weil eigentlich ist das toll absurd. Eigentlich sollte man gehen, wenn es einem überhaupt nicht passt. Aber man denkt so, vielleicht wird es noch besser oder... Ja, keine Ahnung, ist irgendwie lustig.
Ja. Ich glaube, ich bin immer nur geblieben und ich habe schon echt ein paar beschissene Filme gesehen. Nur weil ich gesagt habe, ich habe das Geld dafür bezahlt.
Ich finde es aber trotzdem schade, dass der Trend immer dahin geht, dass wir diese großen Kinos haben, weil die aus diversen Gründen die Filme haben. Und das ist das Gleiche ist wie beim Fußball, dass es dieses Entertainment hat und du bist nur so ein Teilnehmer, der Geld abdrücken soll. Und du hast, es geht nicht um dieses Kultur, es geht nicht um das Empfinden oder um die Gefühle. Es geht nur darum, konsumieren und da sitzen und die
Fresse halten. Aber das kommt ja drauf an. Also wir waren jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit, das muss auch schon wahrscheinlich 2 Jahre her sein, waren wir hier im Naxos-Gelände im Kino. Die zeigen ja auch immer so Filme mit dann anschließender Diskussion oder vorheriger Diskussion und so weiter, wo dann der Filmemacher oft auch dabei ist und so. Da haben wir einen Film gesehen und die zeigen halt auch Filme. Ich weiß, die Uni zeigt ja auch mit ihrem... Gott, wie heißt
Pupille, meinst du?
Pupille, genau, die zeigen ja auch Filme. Und also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich war vor einigen Jahren, war ich zum Beispiel im Open-Air-Kino im Brentanobad, wo dann eher so Klassiker gezeigt wurden, nicht unbedingt aktuelle Filme, sondern auch nochmal was Altes. Ich weiß, einmal war ich da in E.T., was total seltsam war, weil der Film war super alt. Um mich rum saßen lauter Leute, die wahrscheinlich überhaupt nicht wussten, wer E.T. ist, ja, so komplett viel zu jung dafür. Aber dann gab es dann hinterher auch so Diskussionen und das war halt irgendwie einfach so durch die Atmosphäre, weil du sitzt halt draußen in diesem Schwimmbad, guckst diesen Film und dann unterhältst du dich halt darüber und das war total nett und das ist auch sehr günstig gewesen. Ich glaube, damals hat das 4 Euro gekostet, keine Ahnung, was es jetzt kostet. Aber das Ganze war halt dann eher so eine andere, das war eben nicht dieses Masse strömt ins Kino, guckt sie
neu. Ja, genau, das finde ich gut. Das finde ich gut, das finde ich interessant.
Das gibt's schon, das muss
und
man
trotzdem gehst du ins...
Ja, war
das, das heißt,
das war deswegen, weil ich da unter anderem war, aber nicht deswegen, weil ich das
aber, toll finde. Also da habe ich das Gefühl, wenn man das wirklich sucht, es gibt zum Beispiel auch diverse Vereine.
Gerade im Sommer
gibt es und es gibt diverse Vereine und sowas, die auch Filme zeigen, die, also wir haben ja auch schon überlegt, ob wir das mal machen, weil das ist immer so auch eine Frage mit Lizenzen und so. Es gibt durchaus diverse Kultureinrichtungen auch, die Filme zeigen, ob Klassiker, ob neue oder auch Independent-Kino, ausländisches Kino, was ich immer sehr spannend finde. Ich habe mich mal so vor ein paar Jahren in Frankfurt durch so eine, das war sogar im Saalbau, glaube ich, habe ich mich mal durch so eine Filmreihe durchgequält. Das waren afrikanische Filme, das würde dir ja wahrscheinlich auch gefallen. Das war ganz interessant, weil das war afrikanisches Kino. Das waren jetzt nicht Dokus, sondern das waren Filme von, und die waren total bizarr. Also für so einen Europäer jetzt hier so, der sitzt da und denkt so, okay, ja, was... Warum? Ich verstehe es nicht. Aber das war interessant, weil das so deren gesellschaftliche Probleme in Stories verpackt als Kino halt rauskam. Und das war jetzt auch nicht nur Südafrika, weil Südafrika kennt man halt irgendwie.
Genau.
Das ist hast schon du noch so relativ nah am Europäischen halt irgendwie angebunden. Und das war total spannend, weil du guckst dir das dann so an und denkst, ach klasse irgendwie. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, da ist ja auch in Frankfurt gibt es ja eine tolle Videothek, die mir bekannt ist, das war das Video City, die ziehen ja jetzt demnächst.
Wo ziehen die hin,
weißt du das? Hier in die Wittelsbacher, also nicht so weit weg, zum Habsburger Wittelsbacher ist glaube ich die Ecke, zum Glück. Weil die ja zum Beispiel wahnsinnig viele Filme, also Kino aus aller Welt haben, eben nicht nur so Dokus, sondern eben wirklich Kinofilme aus diesen Ländern. Und das fand ich total spannend und mir ist bewusst geworden, glaube ich, und es ging vielen so, vor ein paar Jahren lief doch City of God, dieser brasilianische Film, der doch so einschneidend als Erlebnis war, weil das halt mal Kino aus diesem Land war und eben nicht so Europäer, Amerikaner machen einen Film in dem Land über das Land, sondern das ist lokal und greift sozusagen lokale Themen auf. Und das gibt es aber sehr viel, nur ich glaube, das ist recht aufwendig, die Informationen zu finden, wo das stattfindet, weil es gibt nicht so eine gute...
Da müssten wir uns noch anhalten und müssten die Informationen mal wieder zusammentragen.
Ja, ich habe überlegt, ob wir nicht mal...
Das ist ja auch mal eine Aufgabe vielleicht für alle, so Webseiten. Ja,
ja, so vielleicht auch einfach mal jetzt hier bei unserer Webseite mal so eine Linkliste machen den Plattformen, die wir kennen. Zum Beispiel Pupille ist ja eine super Sache und hier das Naxos auf jeden Fall auch und so ein paar Links zusammenzutragen, wo es eben so Möglichkeiten gibt.
Ich meine, es gibt
die
ja
sind immer kostengünstig
genau.
auch.
Also, es gibt ja auch wieder Filmfestivals, die jetzt auch schon wieder Leute suchen. Ich meine, ich habe jetzt habe ich letztens einen Post gesehen von der Nippon Connection, die jetzt wieder Mitarbeiter sucht, die natürlich sind immer unbezahlt, ne, aber vielleicht so für junge Praktikanten trotzdem
relevant. Shortfilm-Festivals. Sind sehr schön,
gibt's ja
einige von.
Ja, du, gibt ja auch genau einen Horrorfilm nach
Bad Soden gibt es ein tolles Shortfilm-Festival auch und es gibt so ein paar draußen auch und die sind toll.
Ja, und im Sommer wird wieder was gemacht, aber das ist definitiv was. Wart ihr eigentlich schon mal in dem Harmonie-Kino in Sachsenhausen? Ja. Ist auch ganz nett, ne?
Das ist nett, ja.
Also das ist eine richtig
schöne... Das gehört ja zum Cinema, was auf dem Rossmarkt ist. Die sind ja...
Ah, die gehören zusammen.
Die gehören zusammen.
Okay.
Ja. Die wechseln dann, wenn du ins Programm guckst und du hast es in einem verpasst, gibt es meistens im anderen, weil die wechseln so ein bisschen hin.
Ja, weil das Cinema ist so... Das
Harmonie.
Harmonie ist so zweistöckig und so, ja. Und das ist also, man kann schon fernab des absoluten Mainstreams auch guten Kino... Abend genießen.
Das fand ich übrigens total toll, weil da liefen mal Filme in Französisch, im Original, was total selten ist, mit englischen Untertiteln und nicht mit deutschen Untertiteln. Das war total cool, weil wir waren eine gemischte Gruppe und konnten da halt mal hingehen. Das fand ich ganz cool. Die sind da wirklich so ein bisschen, ja, ich glaube, die machen halt sowas auch mal ein bisschen ausgefallener, also vielleicht nicht so einen Riesenmarkt hat.
Da lief mal dieser Film von Heinz Strunk, also mit Heinz Strunk, immer nie am Meer. Der war sehr gut.
Ja, Kino. Ich will jetzt ins Kino.
Ja, ich
will jetzt aufhören. Ich will jetzt ins Kino.
Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Lust. Es gibt aber auch den anderen Film. Wir machen jetzt hier keine Kinobesprechung. Dafür gibt es genügend andere Podcasts. Können wir auch nochmal drauf verlinken. Ja. Aber gut, Kino würde ich sagen, haben wir abgehakt. Ja.
Jo.
Und wollen wir jetzt einfach nochmal gucken, was in der nächsten Zeit so ein bisschen hier ansteht.
Ganz kurz ein paar Veranstaltungstipps vielleicht.
Ja, vielleicht können wir bitte über Fußball sprechen, ja.
Also ja, aber Fußball läuft ja gerade. Können wir jetzt schon mal darauf hinweisen, da werden wir vielleicht demnächst nochmal gesondert darüber sprechen. Aber die Frankfurter Bierwoche, die könnt ihr euch schon mal im Hinterkopf behalten. Die ist so ab dem 21.04. anlässlich des Deutschen Reinheitsgebotes. Ne?
Ja, sollen wir vielleicht mal demnächst mal mit der Hansi reden.
Ja, die hat es ja angeleiert. Also ich denke, da könnt ihr euch den Termin schon mal dick im Kalender markieren, wenn ihr das ein oder andere Craft-Bier trinken wollt und die Geschichte da des Bieres erfahrt.
Ja, ich war ja gestern Abend bei Franz hier, wir haben uns mal ein paar Biere reingezogen und dann probiert, wie die schmecken. Und das ist eine Welt, die ist riesengroß, also dieses Bier, die Bierwelt, das ist einfach nicht nur so sowas wie bei Wein, wo alles einem relativ gleich schmeckt, sondern die Biere, das ist so eine riesengroße Vielfalt und das hatten wir schon mal in diesem Biertasting gehabt bei der
Liberty. In Sachen Craft Beer, ne?
Genau, bei diesem Naiv, wo wir waren und ich bin ja auch immer gerne in der Zentrale zu Gast, weil es ja mal verschiedene IPAs gibt und das ist also wirklich total faszinierend. Ich bin gar nicht so der große Biertrinker, aber das ist faszinierend, wahnsinnig, wie diese Biere, die so leicht säuerlich sind oder, also leicht säuerliche Biere wie jetzt, was ich jetzt gerade trinke, IPA, Citric Ale, perfekt, ja.
Aber das Schlimme ist, ich fühle mich so ein bisschen, genauso ging es mir auch, ich war nie der große Bierfan, mit dem Craft Beer Trend bin ich da hingekommen. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Bubble-Tea-Konsument.
Ja, also nein, weil ich, das ist das Interessante. Und dann hat sie halt eben, deswegen erzähle ich es, die hat dann angefangen zu erzählen von den verschiedenen Biersorten und von dem, was sie so weiß und wie es halt so in Frankfurt mit dem Bier dazu gekommen ist. Und das ist ja eine riesengroße, interessante Geschichte.
Ja.
Und deswegen, das ist das, finde ich, wo es interessant wird für die Menschen, wo sie dann nicht nur das Bier trinken, sondern auch die Geschichte hören, die dahinter steckt. Also nicht nur die einzelnen Biersorten, sondern auch, was in Frankfurt früher, als Frankfurt so eine Bierstadt früher war. Ja? Und auch, wie früher Bier gebraut wurde, dass halt die Brauchbiere, dass bis vor 150 Jahren die Biere alle nach Rauch geschmeckt haben. Und deswegen früher alle so Rauchbiere waren.
Okay.
Das heißt, die ganze Trinkkultur sich verändert hat.
Also ich merke, das ist noch ein größeres Thema.
Ja, es ist ein riesengroßes Thema. Eigentlich müsste man dafür mal einen eigenen Podcast
machen.
Aber es gibt ja auch diese Website bierffm.wordpress.com und da können wir auch mal, die können wir auch mal verlinken.
Unglaublich, wir haben eine große Linkliste, die werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend, Tag, Mittag und Nacht. Und ansonsten sind wir fertig für heute, würde ich sagen.
Ja,
so,
genau. Ja. Ciao.
Tschüss.